Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Mittwoch, dem 21. September 2022. Schön sind Sie dabei. Gestern begonnen hat die UNO-Vollversammlung in New York. Die Weltgemeinschaft trifft sich und wenn Sie bei uns in den Zeitungen nachschauen, dann sehen Sie die große Einheitsmeinung. Alle verurteilen Russland, alle sind gegen den Kreml. Aber Achtung, aufgepasst! Einseitigkeit, das ist ja die große Gefahr da in unseren Medien, dass weggelassen wird, einfach ausgeblendet wird, was nicht ins Bild passt, was die Journalisten nicht berichten wollen. Und wenn man etwas über den Tellerrand hinausblickt, dann liest man und hört man plötzlich, was da sonst noch passiert ist. Und ich bringe hier natürlich das, was Sie sonst nicht so finden, wenn Sie da in unseren Medien nachschauen. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić zum Beispiel hat gewarnt vor einem drohenden globalen Krieg. Er ist da sehr, sehr düster und pessimistisch in seinen Einschätzungen. Er sieht eine Eskalation am Horizont in den Beziehungen des Westens zwischen Russland und China. Die Welt würde einen großen Konflikt ansteuern, noch nie gesehen seit 1945, warnte der serbische Präsident Vučić am Dienstag nach dem ersten Tag der UNO-Vollversammlung in New York. Die kleineren Länder, sagte der serbische Regierungschef, hätten nichts Gutes zu erwarten von dem, was auf sie zukommen werde. Man sehe eine Krise in jedem Weltteil. Ich nehme an, dass wir jetzt, ich zitiere Vučić, ich nehme an, dass wir jetzt die Phase einer Spezialmilitäroperation in der Ukraine verlassen und einen großen bewaffneten Konflikt vor uns haben. Und die Frage sei, wo ist die Linie und ob es nach einem bestimmten Zeitpunkt eine Art Extremeskalation gebe, wo das Ganze in einen Weltkonflikt ausarte, wie man ihn noch nie erlebt habe seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich stelle das an den Anfang, einfach um Ihnen das Bild hier etwas abzurunden, denn tatsächlich habe ich weder in den deutschen Medien noch in den schweizerischen auch nur eine die geringfügigste Erwähnung dieser Worte von Vučić gefunden. Derweil Neuigkeiten aus dem Kriegsgebiet. Die Volksrepubliken Donbass und die besetzten Gebiete stimmen über den Anschluss an Russland ab. Es ist von Referenden die Rede. Auch in dem Gebiet Cherson soll ein Referendum abgehalten werden. Man spricht Datum vom nächsten Freitag. Interessant übrigens, Cherson. Ich lese gerade ein Buch, habe ich Ihnen, glaube ich, gestern in der Sendung gesagt, von Orlando Feitsches über die Geschichte Russlands. Cherson, diese Region, ist erobert worden von den Russen unter Katharina der Großen. Einfach um anzudeuten, wie komplex, auch verflochten und eben vielgestaltig die Geschichte in dieser Region ist. Und diese Maßnahme, diese Referenden sind natürlich eine knifflige, eine brenzlige Sache, denn wenn ich in die russischen Medien hineinschaue, dann lese ich dort, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Referenden mit einem Ja enden, die sei sehr hoch. Man spricht von 70-90%. Ich kann das nicht beurteilen. Ich zähle Ihnen einfach, was ich da lese. Und eben sollte da eine Zustimmung kommen, dann bedeutet das, dass diese Gebiete, die jetzt härtest umkämpft sind, wo jetzt zum Teil auch ukrainische Truppen mit NATO-Waffen drinstehen, dass die nachher zu Russland gehören. Und ich frage mich, was bedeutet das für den Krieg? Das würde ja heißen, dass die Ukraine mit ihren NATO-Waffen plötzlich auf russischem Boden direkt Russland gegenüberstünde. Wäre also eine Eskalation, eine Verschärfung dieses Konflikts. Es würde dann der Fall eintreten, den man verhindern wollte, nämlich dass eben Russland direkt Kriegspartei auch auf ihrem Heimatboden werden könnte. Jetzt deuten das unsere Zeitungen und unsere Beobachter und unsere Politiker als Verzweiflungstat des Kreml. Putin liege militärisch am Boden, er habe überhaupt keine Chance mehr, militärisch etwas zu seinen Gunsten umzudrehen. Klammer auf, ich warne davor, die Russen zu unterschätzen, das hat man oft schon getan. Es ist möglich, dass dieses Szenario real ist. Ich will das gar nicht vom Tisch wischen. Ich habe General Petraeus erwähnt in dieser Sendung, der kürzlich auf CNN und auch an anderen Foren gesagt hat, dass ein Fiasko für Putin militärisch eingetreten sei, dass es aus seiner Sicht überhaupt keine Möglichkeit mehr gäbe, das Blatt zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Aber wie gesagt, das mag so sein, aber ich wäre da sehr, sehr vorsichtig mit solchen endgültigen Beurteilungen. Klammer geschlossen. Ist das eine Verzweiflungsaktion? Ist das ein Schachzug? Schwierig zu beurteilen. Ich halte mich da etwas zurück mit endgültigen Befunden. Es ist sicher ein ungutes Zeichen, weil es eine Eskalationsgefahr dieses Kriegs noch einmal massiv verschärft im Sinne von Alexander Vučić. Man hört auch schon die eine oder andere russische Stimme. Vielleicht kann ich darauf noch in der internationalen Ausgabe zu sprechen kommen, die jetzt den Kreml auffordert, den Realitäten ins Auge zu schauen und sich einzugestehen, dass der Westen mit seiner geballten militärischen Wucht einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führe und dass das Ziel des Westens darin bestehe, Russland über die Klippe zu stoßen. Und das ist das Szenario, wovor ich schon seit vielen Wochen und Monaten warne, vor der Gefahr, dass eben der Versuch, eine Atommacht, eine Großmacht, die bereits sich gedemütigt fühlt, egal ob wir das auch so nachvollziehen können oder nicht, aber das ist eine Tatsache und dann ist es eine Realität, eine geopolitische Realität, wenn sich eine Atommacht mit 6000 Sprengköpfen gedemütigt fühlt, wenn man dieser Demütigung versucht, noch eine viel größere Demütigung und Blamage auf dem Schlachtfeld hinzuzufügen, dass das natürlich auch wieder eine Reaktion heraufbeschwört. Wir werden sehen. Die NATO, die EU und die UNO verurteilen die Scheinreferenden. Wie sie sagen, man werde das nicht anerkennen. Klar, das müssen sie auch sagen, denn sonst ist das wirklich eine sehr explosive Angelegenheit. Bundespräsident Gassis fordert Russland zu sofortigem Ende des Ukraine-Kriegs auf. Auch unser Bundespräsident hatte da einen großen Auftritt. Der Bundespräsident hat in seiner Rede in New York den Krieg vehement verurteilt. Er sei erschüttert über die Aggression von Russland. Die geplanten Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine bezeichnet er als gesetzeswidrig. Da haben Sie das große Problem unserer UNO Offensive. Die Schweiz wird ja jetzt dann Einsitz nehmen im UNO-Sicherheitsrat und genau das hier ist das, was für die Schweiz das Schlechteste ist, was eigentlich passieren kann, dass sie jetzt sich dermaßen exponiert im Weltgeschehen in völliger Verabschiedung der guten alten neutralitätspolitischen Doktrin. Mischt euch nicht in fremde Händel ein, nicht nur militärisch, nicht nur mit Waffen, das ist uns sowieso verboten vom Neutralitätsrecht, aber eben auch neutralitätspolitisch durch die Art und Weise, wie man sich verhält, wie man sich redet. Es ist, wie man redet. Es ist doch ein kompletter Irrweg. Wenn die Schweiz jetzt glaubt, in Gestalt ihres Bundespräsidenten den Russen da die Knöpfe eintun zu wollen, auch noch mitzutoben in diesen verbalen Auseinandersetzungen, ich meine, damit schadet doch die Schweizer Politik unserem Land. Darum da machen wir uns einfach verhasst bei einer Kriegspartei, mitten in einem Krieg. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, wie sich hier Gassis aus dem Fenster, aus dem Balkon heraus lehnt. Wir haben einen Krieg, einen möglicherweise eskalierenden Krieg, einen Krieg, der in Russland zusehends, das zumindest sind Signale, vielleicht setzt sich das ja auch nicht durch, wäre ja schön, aber es gibt da ernsthafte Anzeichen, dass wesentliche Stimmen in Russland diesen Krieg als eine Art Weltkrieg des Westens gegen Russland empfinden, mit dem Ziel, Russland kaputt zu machen, geopolitisch dermaßen zu schwächen, dass die keinen Fuß mehr auf den Boden bringen. Ich habe auch gelesen davon, dass amerikanische Thinktanks schon Szenarien darüber verbreiten, wie man dann das russische Territorium aufstückeln und zersägen soll. Das ist jetzt auch nicht der Industriestandard der Debatte, aber das ist einfach in diesem Hexenkessel, in dieser brodelnden Stimmung eines sich enthemmenden und entfesselnden Vokabulars. Die Diplomatie tritt da immer mehr in den Hintergrund, die Zurückhaltung, der maßvolle Ausdruck, und es kommt so ein Kriegsgetrommel, so eine Stimmung wie vor dem Ersten Weltkrieg auf. Und jetzt macht er auch noch die Schweiz mit und spricht auch schon diesen Referenden jede Berechtigung ab. Ausgerechnet die Schweiz, die damals zu den ersten Staaten gehörte, die beispielsweise im Jugoslawienkrieg die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo sofort akzeptiert hat und da auch in der anderen Richtung vorgeprescht ist, also auch nicht mehr berechenbar, nicht mehr verlässlich, sehr stark abhängig von der jeweiligen Stimmungslage. Ich bleibe dabei, das ist der größte Fehler, einer der größten Fehler, den die Schweizer Außenpolitik seit vielen, vielen Jahrzehnten gemacht hat, dass sie erstens diese Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union gegen Russland übernommen hat, dort die Neutralität preisgegeben hat, sich zur Kriegspartei gemacht hat, dann dieser Beitritt zum UNO-Sicherheitsrat, der die Schweiz hineinkatapultiert in die Kampfzone der internationalen Konflikte. Und dann auch noch ein Bundespräsident, den ich persönlich schätze, der nun aber sich geradezu zum Ziel gesetzt zu haben, scheint sich hier als Weltschiedsrichter aufzuspielen, aufzuspreizen. Das Prestige der Schweiz, die Anerkennung der Schweiz als neutrales, glaubwürdiges Land hier in die Waagschale wirft, sehr, sehr einseitig zugunsten der Kriegsparteien. Damit sage ich nicht, dass man sich privat als Schweizer Bürger hier nicht äußern soll zu diesem Krieg. Selbstverständlich dürfen sie das. Sie dürfen auch empört sein. Sie dürfen das ganz schlimm finden, was die Russen machen, oder sie dürfen die Ukrainer kritisieren. Aber wenn der Staat dermaßen Position bezieht, dann stanzt er ja auch gewissermaßen die Meinung vor, die man in der Schweiz zu haben hat. Und jeder, der es zum Beispiel anders sieht als der Bundespräsident, das ist der natürliche Lauf der Dinge, der macht sich dann natürlich schon irgendwie unbeliebt, ist dann quasi der Anwalt der anderen, ist quasi nicht hinter unserer Landesregierung. Da kommen schon so feine Haarrisse, um nicht zu sagen regelrechte Brüche, in unsere Gesellschaft hinein. Rechte Politiker laufen Sturm gegen Staatszwang. Erste Kantone wollen vorwärts machen mit dem Klimaumbau der Schweizer Häuser. Wir können das stemmen, sagt die Solarbranche, doch Bürgerliche leisten Widerstand. Ja, das finde ich richtig, finde es falsch, wenn jetzt mit so einer Art Notregime oder Zwangsregime die Einfamilienhausbesitzer oder die Einfamilienhauskäufer von Neubauten gezwungen werden sollen, ihre Häuser mit Solarpanels auszustatten. Jetzt fängt das da auch schon an, diese Politik des Sachzwangs, diese Top-Down-Politik, diese autoritäre Energiewendenpolitik, wo die Regierung, typisch Planwirtschaft, typisch Kommandowirtschaft, um einen Fehler, den sie gemacht hat, nämlich eine Energiewende, die zu wenig Energie produziert, dadurch zu kompensieren, dass man mit verschärften Zwangsmaßnahmen die Bevölkerung dazu bringt, jetzt dieses Projekt, das im Scheitern ist, doch noch irgendwie zum Laufen zu bringen. Ich bin ja auch ein Skeptiker dieses Vorhabens, dass man unsere Berge, unsere Alpen mit Solarpanels vollpflastert und da jetzt jede Umweltauflage fallen lassen will. Da ist mir einfach zu viel ideologische Zwängerei dabei. Und ich hätte weniger Mühe mit solchen Entscheidungen, mit den Solarpanels, wenn ich sähe, dass diesen Entscheidungen eine sorgfältige Diskussion mit Rede und Gegenrede, dem Für und da wieder gemacht würde. Aber das ist nicht der Fall. Das wird einfach entschieden, weil sich ein paar Leute in den Kopf gesetzt haben, ihre ideologische Obsession, ihr politisches Ziel, nämlich die Solarenergie nach vorne zu bringen, das durchzupeitschen, durchzudrücken, koste es, was es wolle. Es gibt auch sehr viele Politiker in Bern, die Geld verdienen, die in diesen Beiräten sitzen, die subventioniert werden durch diese Solarenergie. Da ist sowieso ein Teil der Schweiz eingekauft durch den Staat und die Subventionen. Da stehen ganz massive finanzielle und politische Anreize dahinter, die eine sachliche Diskussion dieser Technologie verhindern. Und etwas, was überhaupt nicht besprochen wird, weil alle reden jetzt von der Abhängigkeit von Russland im Energiebereich. Mit den Solarzellen machen wir uns abhängig von China. Wir haben gelesen, dass sogar uigurische Zwangsarbeiter eingesetzt werden, um bestimmte Stoffe abzubauen, die bei der Herstellung der Solarzellen wichtig sind. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Das wird total weggeblendet. Das entlarvt natürlich auch diese Menschenrechtsdebatte als hochgradig doppelmoralisch und heuchlerisch, diese Menschenrechte à la carte gewissermaßen. Da wird zu wenig seriös, da wird zu wenig in der Tiefe debattiert. Analyse zum Konflikt EU-Ungarn. Die Medien beschäftigen sich mit der sogenannten Buße der Europäischen Union gegen Ungarn. 7,5 Milliarden Euro sollen den Ungarn gestrichen werden wegen Korruption. Orbán will die Korruption nun mit einer Show bekämpfen. Wie es heißt, Viktor Orbán kann auch machen, was er will, der ungarische Premierminister. Da ist das Urteil gefällt. Er ist eben ein Konservativer, er ist kein Linker, er ist einer, der Widerstand leistet gegen diese Woke-Agenda, gegen eine Migrationspolitik der offenen Grenzen, gegen eine Tolerierung der illegalen Migration. Und weil er das tut, haben ihn die Medien einfach zum Abschuss freigegeben. So einfach ist das. Wenn Sie heute ein Konservativer sind in Europa, in der Schweiz, der zu diesen konservativen Werten steht, der das kritisiert, was da im Mainstream vorgetanzt wird, dann sind Sie früher oder später ein Faschist. Komplett unseriös, aber alle schreiben das ab. Bis weit ins bürgerliche Milieu, auch eine neue Zürcher Zeitung macht damit. Da wird ein Viktor Orbán systematisch verunglimpft und ich beobachte das seit vielen Jahren. Viktor Orbán, aus meiner Sicht, vielleicht liege ich ja falsch, aber ich glaube, dass ich die Situation hier doch einigermaßen überblicken kann. Viktor Orbán, aus meiner Sicht, einer der am meisten und zu Unrecht angefeindeten Politiker Europas. An ihm lässt sich wunderbar vorführen, diese Verunglimpfungsrhetorik im Medienmainstream. Bist du konservativ, bist du unbequem, giltst du sofort als rechtsextrem. Also da müssen Sie sehr, sehr vorsichtig sein. Und auch dieser Vorgang hier ist interessant, wie er beschrieben wird. Punkt 1. Die EU diskutiert darüber, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Einer der korruptesten Staaten weltweit. Gleichzeitig führt die EU einen Krieg gegen Ungarn mit dem Vorwurf, dieser Staat sei hochkorrupt. Ich habe da meine großen Fragezeichen, dass Ungarn tatsächlich so korrupt sei. Und wenn man schon die Korruption zu einem bestimmenden Faktor und jetzt in dieser kriegerischen Situation auch noch zu einer Art Casus Belli macht in der Auseinandersetzung mit Budapest, dann fragt man sich schon, was sind denn hier die Maßstäbe? Ungarn, Ukraine, ist bei der Ukraine kein Problem oder bekommen die Ukrainer dann gleich auch eine Buße, wenn sie in der EU drin sind? Also hier wird ebenfalls wieder mit unterschiedlichen Ellen gemessen. Das ist dieser Moralismus. Und dann noch etwas anderes. Wenn man den Sachverhalt anschaut und ich das richtig verstanden habe, dann hat die EU-Kommission im Grunde jetzt nur einen Teil der Zahlungen an Ungarn zurückgehalten. Noch 7,5 Milliarden Franken, weil man noch etwas abwarten will, was Orbán im Bereich der Korruptionsbekämpfung macht. Das heißt, das ist jetzt nicht die ganz große Eskalation dieses Korruptionsstreits, sondern im Gegenteil die Vorstufe zu einer Einigung, die jetzt aber in den Medien wieder so dargestellt wird, dass sie maximal negativ abfährt auf Ungarn, um ihnen hier einfach vorzuführen, wie tendenziös berichtet und geschrieben wird, warum die Bidens neben Gassis saßen. Ich habe darüber ja auch gerätselt. In der amerikanischen Politik hat sich sogar Ex-Präsident Donald Trump eingeschaltet. Übrigens interessant, in der nächsten Weltwoche müssen Sie lesen, was Urs Gehriger schreibt. Er war in Florida und hat sich mit führenden Republikanern unterhalten über die Chancen von Ex-Präsident Donald Trump in die Politik ins Weiße Haus zurück zu kehren. Und da sind doch sehr, sehr kritische Aussagen zu hören innerhalb der Republikanischen Partei. Es könnte sich abzeichnen, wenn man auf diese Stimmen abstellt, dass die Zeit von Trump vorbei ist. Nun, er hat sich geäußert zu der Sitzordnung an der Queen-Trauerfeier, wo unser Bundespräsident neben den Bidens gesessen hat. Ich habe da auch ein bisschen gerätselt. Ich habe noch eine andere Erklärung parat, warum sie nebeneinander gesessen sind. Könnte vielleicht auch mit dem Alphabet zu tun gehabt haben. Biden und Gassis, B und C. Alphabetische Reihenfolge, also der Versuch von mir, das Ganze politisch zu deuten, dieser Rorschach, etwas in diesen Sachverhalt hineinzulegen, könnte eine ganz einfache, um nicht zu sagen banale Erklärung haben, die mir auf den ersten Blick entgangen zu sein scheint. Lappi macht Augenruf. Vielleicht ist einfach nur das Alphabet, das dazu geführt hat, dass die Schweiz neben den großen Vereinigten Staaten sitzen konnte oder sitzen musste, ist ja heute nicht einfach nur eine ungeteilte Freude, da mit dem Weißen Haus allzu eng aneinander gerückt, abgebildet zu werden. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und verpassen Sie auf keinen Fall unsere internationale Ausgabe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Einen wunderschönen Tag.